Liebe Gemeinde, Käthe Luther war eine kluge und weitsichtige Frau. Sie hatte ein waches Auge für die Freuden und Sorgen und auch Anfechtungen ihres Mannes. Und Martin Luther hatte am Ende seines Lebens viele Enttäuschungen zu verkraften. Und da kam sie auf einen Gedanken. Sie bestellte einen Steinmetzmeister und gab ihm den Auftrag, ein neues Portal am Haus einzusetzen. Auf dem Schlussstein im Torbogen, da ließ sie ein lateinisches Wort einmeißeln und das lautete Vivit. Vivit, und jeder, der jetzt durch dieses Tor in ihr Haus hineinging, all die Gäste und Studenten und wer auch immer, der sollte wissen, Vivit, er lebt. Aber zuerst galt dieses Wort, diese Aufmunterung, ihrem Mann, dem Hausherrn selber. In den Stunden seiner Niedergeschlagenheit, in den Stunden seiner Sorgen und Zweifel. Jesus lebt. Der Auferstandene ist gerade in unserer Schwachheit stark. Wenn uns unsere Kraft verlässt, dann bleibt seine Lebensmacht ungebrochen. Was bleibt? Jesus bleibt. Vivit, er lebt. Das ist die Botschaft, die uns durchträgt, durch das ganze Leben durchträgt. Und es ist auch die Osterbotschaft 2024. In einem weiteren Jahr, das von Kriegen und Ausweglosigkeiten und Katastrophen gezeichnet ist. Am liebsten würden wir gar keine Nachrichten mehr hören. Die Kriegsfronten sind verhärtet. Überall sind die Menschen traurig und erschöpft. Und die Wirtschaft in Deutschland ist auf dem Sinkflug und die Politiker sind zerstritten wie selten. Was uns so dringend fehlt, das ist Hoffnung und Zuversicht. In der täglichen Bibellese stehen wir gerade im ersten Petrusbrief. Und dieser Brief hat gute Nachrichten für traurige Leute. Er schließt sich so wunderbar an Ostern an. Ja, was bringt uns denn diese Osternachricht? Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Sie bringt uns ein großes Paket Hoffnung. Ich lese aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 6 und 8. Bis 9. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Diese Hoffnung gründet sich darauf, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält, als einen Besitz, der niemals vergeht oder verdirbt oder aufgezehrt wird. Wenn ihr Gott fest vertraut, wird er euch durch seine Macht bewahren, sodass ihr die volle Rettung erlangt, die am Ende der Zeit offenbart wird. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn, Jesus, nie gesehen habt. Auf ihn setzt ihr euer Vertrauen, obwohl ihr ihn jetzt noch nicht sehen könnt. Und darum jubelt ihr mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Denn ihr wisst, dass euer Vertrauen, euer Glaube, euch die endgültige Rettung bringen wird. Petrus schreibt an die angefochtenen Mitchristen in Kleinasien. Sie fühlen sich so fremd in ihrer Umwelt, in ihrer feindseligen Welt. Man spricht schlecht über sie. Sie sind in der Minderheit und leiden darunter. Und da fragen sie sich wirklich, was nützt uns denn unser Glaube? Sie sind bedrückt und voller Sorge und denken, na, was wird in der Zukunft denn noch auf uns zukommen? Petrus beginnt seinen Brief mit einem ganz langen Satz. Das sind nicht nur die Verse, die ich gerade gelesen habe, sondern der zieht sich über viele Zeilen. Und aber er beginnt mit diesem großen Gotteslob. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Aber nach diesem Lob, da sagt Paulus ganz schnell, wir und ihr. In seinem großen Erbarmen hat er uns neu geboren und mit einer lebendigen Hoffnung erfüllt. Sie richtet sich auf das neue Leben, das Gott schon jetzt im Himmel für euch bereithält. Petrus ist sofort bei den Menschen, die er in ihrer Verzagtheit und in ihrer Angst sieht. Sie sind es, die mit neuer Hoffnung gestärkt werden müssen. Die Auferstehung Jesu, das ist ja das Kernstück unseres Glaubens. Und das gilt es zu bekennen. Aber es muss auch sofort gesagt werden, wie sich die Auferstehung Jesu, diese Osterbotschaft, auf die Christen und ihr konkretes Leben auswirkt. Drei Gedankenkreise möchte ich mit euch durchgehen. Erstens, Ostern, unsere Welt darf hoffen. Zweitens, Ostern, wir Christen sind Menschen guter Hoffnung. Und drittens, die Osterhoffnung heute leben. Zum Ersten, Ostern, unsere Welt darf hoffen. Was ist Ostern? Eine kunterbunte Welt voller süßer Eier und munterer Hasen? So will es scheinen, wenn man so Kinderbücher anguckt, wenn ich zum Beispiel Leselöwen, fröhliche Ostergeschichten aus dem Regal ziehe. Haben wir unseren Kindern nur noch von Kalle Knickohr und der Hoppelbande zu erzählen? Ostern ist mehr. Was ist Ostern? Ein Frühlingsfest, an dem die warme Sonne scheint und wir die aufbrechenden Kirschblüten willkommen heißen? Sicher haben wir gestern die Wärme und den Sonnenschein sehr genossen, aber Ostern ist mehr. Was ist Ostern? Der Tag, das höchste Kirchenfest der Christen, an dem alle Glocken läuten und die Kirchentüren sich öffnen, Gottesdienste gefeiert werden und wir die alten Lieder singen. Ostern ist noch mehr. Ostern verändert die Welt. Gott will seine Erde erneuern und hat damit am Ostertag angefangen, als er Jesus zum Leben erweckte. Er hat Jesus nicht im Grab gelassen, er hat ihn durch sein mächtiges Wort auferweckt. Jesus, der Auferstandene, ist damit der Anfang der neuen Welt Gottes. Jesus, der Auferstandene, hat den Tod in seine Schranken verwiesen und dieser Tod hat nicht mehr das letzte Wort. Jesus lebt und er ist für den Tod nicht mehr erreichbar. Ein Signalwort für das unerhört Neue, das die Welt zu hören bekommt, ist das Wort wiedergeboren, das gleich zu Anfang von unserem Bibeltext aufscheint. Wiedergeboren. Wenn ein kleiner Mensch geboren wird, dann ist die Freude groß. Und schon die Ankündigung eines werdenden Lebens lässt unser Herz vor Freude Purzelbäume schlagen. So jedenfalls haben wir es letztes Jahr wieder erlebt, als unsere Kinder in Friedberg im letzten Sommer durch ein kleines Handyfoto uns wissen ließen, dass sie endlich nach 6 Jahren ein zweites Baby erwarten. Und sofort hat die ganze Familie von Oldenburg über Monheim und Solingen gejubelt. Ja, endlich waren sie wieder guter Hoffnung. Und das ist so ein altmodischer, aber ein so schöner Ausdruck für eine Schwangerschaft. Und inzwischen ist der kleine Elias kurz vor Weihnachten geboren und er wächst, blüht und gedeiht. Gott will, dass diese alte Welt neu geboren wird. Dass diese alte Welt, die so todverfallen und schuldverstrickt ist, neu geschaffen wird. Sie soll so taufrisch sein wie das Paradies am Anfang der Schöpfung, die Gott schon sehr gut fand. Aber es geht Gott hier nicht um Reparatur des Alten, sondern um etwas ganz Neues. Wiedergeburt wird nicht nur das neue Leben eines einzelnen Menschen genannt. Wir Christen denken das meistens. Menschen, die zum Glauben kommen, das sind Wiedergeborene. Aber in der Bibel ist damit tatsächlich auch der endgültige Beginn der Gottesherrschaft gemeint, der große Tag, an dem Jesus wiederkommt. Matthäus 19, 28, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Menschensohn, der Welterneuerer, auf dem Thron seiner Majestät sitzt, auch sitzen, auf 12 Thronen. Diese Bibelstelle war mir ein Aha-Erlebnis. Wenn Jesus wiederkommt, dann ist das der Tag der Wiedergeburt der Welt. Die ganze Welt soll neu geboren werden. Insofern ist unsere ganze Welt gute Hoffnung auf diesen großen Tag hin. Den können wir nicht herbeizwingen. Keiner kann sich ja selbst gebären. Gott wird das tun. Warum? Wegen seiner großen Liebe zu seiner Welt. Zu seiner Welt mit den Menschen und Tieren und der ganzen wunderbaren Kreatur. In seinem großen Erbarmen gründet sich dieser Plan. Seine vielen Barmherzigkeiten, so heißt es wörtlich im Predigtext, wegen seiner vielen Barmherzigkeiten, Barmherzigkeiten für Großes und Kleines. Es gibt nicht nur die eine Barmherzigkeit Gottes, es gibt viele. Sein Herz ist voller Erbarmen für dich und mich, für unsere Kinder und Enkel. Für alte und junge Menschen, für die Kinder im Gazastreifen und im Jemen, für die Flüchtlinge aus der Ukraine und aus Afrika, für die armen Bäuerinnen aus der Ukraine, die jetzt ihre Felder nicht mehr bestellen können, weil es hieß, ihr müsst fort, ihr müsst alles, was ihr aufgebaut habt, euer Hab und Gut verlassen. Dafür ist sein Erbarmen da. Aber auch für die Tiere, für die Delfine, die in den Schleppnetzen der großen Fischfangschiffe verenden und für die Hunde, die einfach bei uns in den Tierheimen abgestellt werden, weil sie keiner mehr will. Gottes Erbarmen ist so umfassend, die vielen Barmherzigkeiten Gottes umfassen alles Lebendige. Und deswegen sagen wir im festen Glauben, unsere Welt steuert nicht auf die ganz große Katastrophe zu. Nein, unsere Welt darf hoffen. Sie geht auf Gottes Zukunft zu. Das ist mehr als ein Versprechen. Die heilvolle Zukunft dieser Welt hat begonnen, als Jesus auferstanden ist. Zweitens, Ostern. Wir Christen sind Menschen guter Hoffnung. Ja, nun zu den Menschen, die durch Gottes große Barmherzigkeit wiedergeboren wurden. Ein Wunder Gottes, das an denen geschehen ist, die sich im Glauben an Jesus ihren Retter wenden und sich ihm angeschlossen haben, die sich seine Vergebung gefallen lassen. Wiedergeborene Menschen. Sie sind mit der lebendigen Hoffnung erfüllt, die Gott für diese Welt beschlossen hat. Und von dem großen Tag Gottes leuchtet sie hinein, diese Hoffnung, in ihr Leben, in unser Leben hier und jetzt. Und wir haben es schon, das neue Leben. Woher wissen wir das denn? Denken wir an unsere Taufe. Sie zeigt uns, wir sind eine Lebensverbindung mit Jesus eingegangen. Wir sind mit ihm gestorben und als neue Menschen auferstanden. Es ist an uns geschehen. Gott selbst hat an uns gehandelt. Martin Luther, der von so vielen Zweifeln geplagte Gottesmann, hat dem Versucher immer wieder entgegengehalten: Ich bin getauft. Ich bin deinem Zugriff, Teufel, und deinem Zugriff, Tod, entrissen und in Gottes Machtbereich versetzt. Nichts kann mich mehr von ihm scheiden. Ich bin getauft. Und was ist das nun, das neue Leben? Unser Bibeltext sagt, dass es noch verborgen ist in Gottes zukünftiger Welt. Aber es ist doch eine Kostbarkeit, die schon existiert. Sie ist für uns aufbewahrt im Himmel. Ein wunderbarer Schatz, den wir endgültig in Besitz nehmen, wenn es an der Zeit ist. Wie wird es sein, das neue Leben? Nicht so wie unser altes. Das ist vergänglich und verletzlich. Wir sehen uns regelrecht verwelken. Wir stehen hilflos vor schwerer Krankheit, aus der uns kein Arzt helfen kann. Wir erkennen unsere Fehler und Schwächen. Wir leiden an unseren Sünden, daran, dass wir an anderen Menschen schuldig werden, daran, dass manche Beziehungen gestört und abgerissen ist. Das ist das alte Leben und wir spüren es ja noch. Es ist vergleichbar mit einem alten T-Shirt, das Flecken hat, die nicht mehr rauszuwaschen sind. Und doch ist das Neue schon da. Doch ist das Neue, es liegt bereit. Ein neues, unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe, sagt Petrus. Ein unvergängliches, unbeflecktes, unverwelkliches Erbe. Mit einem Wort, unser ganzes Heil. Und das ist da wie ein wunderschönes Brautkleid, das schon fertig geschneidert auf dem Ständer hängt und nur noch am Hochzeitstag angezogen werden muss. Aber so einiges am neuen Leben, das dürfen wir jetzt schon schmecken. Gottes Vergebung, Gottes Hoffnung, Gottes Hilfe in allem, was wir leben. Ja, dieses endgültige Heil, auf das wir zuversichtlich hoffen, das wartet. Es ist keine trügerische, tote Hoffnung. Sie ist lebendig, weil sie mit dem Leben selbst, mit Jesus zu tun hat. Sie ist gegründet, weil Jesus wahrhaftig auferstanden ist. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ein unerschütterliches Versprechen, auf das wir uns verlassen können. Sogar angesichts eines offenen Grabes. Drittens, die Osterhoffnung heute leben. Wie geht das? So viele ungelöste Fragen. Wie sollen wir da Hoffnung leben 2024? Wie können wir diese wunderbare Botschaft ja ausstrahlen? Wie können wir sie verkündigen? Wie können wir sie umsetzen in unserem Alltag? Denn auch wir stecken ja in diesem angestauten Frust, der unsere ganze Gesellschaft erfasst hat. Er greift auch nach uns Christen. Auch wir sind enttäuscht vom Versagen der Politiker und von der elenden Langsamkeit der Bürokratie und der Ungerechtigkeit allüberall. Auch wir sind zermürbt nach all den Krisen, gereizt und ungeduldig. Nein, wir schweben nicht auf den Wolken, sondern wir sind Teil dieser Welt mit ihrer Last. Das ist so. Aber das ist nicht alles. Wir dürfen dabei nicht stehen bleiben. Wir wollen uns nicht von dieser allgemeinen Hoffnungslosigkeit herunterziehen lassen. Heribert Prantl, der Autor der Süddeutschen Zeitung, schrieb während der Corona-Zeit einen wegweisenden Artikel. Sein Thema war die Zuversicht in Zeiten der Pandemie und wie wichtig es sei, Hoffnung zu bewahren. Denn da, schreibt er, wo man jede Hoffnung aufgibt, wird die Welt zur Hölle. Er hatte Dantes göttliche Komödie gelesen und da steht in dunkler Farbe über der Pforte zur Hölle: Lasst, die ihr hier eingeht, alle Hoffnung fahren. Hoffnung aber, so Prantl, lässt die Welt nicht zum Teufel gehen. Und das ist es, was wir zu sagen und zu zeigen haben. Denn wir Christen, wir kennen die Hoffnung, die den Himmel zum Ziel hat und die in der Auferstehung gründet. Aber was ist diese Hoffnung? Kein blinder Optimismus, keine weltfremde Schwärmerei, wird schon wieder. Nochmal Prantl, die Kraft der Hoffnung sieht die Gefahr. Sie verweigert aber Unglück und Unheil den totalen Zugriff. Tod und Verzweiflung haben uns nicht. Ja, denn der ist auferstanden, der Heil und Glück für diese Welt im Sinn hat. Also, liebe Mitchristen, wir können über den Tag hinausschauen. Wir sehen das Licht. Wir müssen uns nicht unsere Tage von Bild-Zeitungsschlagzeilen bestimmen lassen. Wir müssen nicht mit der Masse heulen. Wir müssen auch nicht alles in dieses kleine Leben hineinpressen, was es an Lebenswertem vielleicht zu greifen gibt. Und wir müssen unser Vertrauen nicht auf vergängliche Dinge setzen. Wir dürfen sogar über Sterben und Tod hinausblicken. Nichts bleibt, nichts bleibt. So klang ein Lied, das diese Woche bei einer Beerdigung einer lieben Freundin eingespielt wurde. Wir waren entsetzt über so viel Sinnlosigkeit. Was wir aber singen können ist, wird uns durch Grabeshügel der klare Blick verbaut, Herr, gib der Seele Flügel, dass sie hinüberschaut. Wohin? In die klare und helle Ewigkeit, ohne Leid und Tränen. Wohin? Auf Jesus, der jeden Tag bei uns ist, der uns durch die Tage führt und an seiner Hand nicht verzweifeln lässt. Es ist ja auffällig, dass Petrus in seinem Brief sehr wohl sieht, wie seine Brüder und Schwestern leiden. Er sieht ihre Traurigkeit und ihre Versuchungen, die nimmt er sehr wohl wahr. Aber gleichzeitig sind sie voll Freude, stellt er fest, weil sie diese lebendige Hoffnung in sich tragen. Diese Hoffnung, die der Heilige Geist in unser Herz hineingepflanzt hat. Seine Mitchristen, an die er schreibt, sie sind traurig und froh zugleich. Traurig froh sind sie. Und deswegen können wir gelassen bleiben. Wir können abwarten, bis sich das Blatt wendet. Auch wenn wir immer wieder durch Enttäuschungen gehen, dürfen wir hoffen, dass Gott es ändert, was uns gerade Not macht. Denn er ist der, der Leben aus dem Tod hervorbringt. Du hast's in Händen, kannst alles wenden, wie nur heißen mag die Not. Drum wir dich ehren, dein Lob vermehren mit hellem Schalle, freuen uns alle zu dieser Stunde. Halleluja. Ja, wir buchstabieren in dieser Zeit auch den wichtigen Rat aus dem Alten Testament nach, durch Stille sein und hoffen, würdet ihr stark sein. Gott kann alles wenden. Und wir können Ausschau halten nach den kleinen Zeichen der Hoffnung. Wir wollen wahrnehmen, welche kleinen Freuden uns täglich geschickt werden. Ja, auch die warme Sonne und auch die aufspringenden Knospen oder der liebende Mensch, der uns an die Seite gestellt ist. Lass uns die guten Nachrichten, die es in diesem Wust von Hiobsbotschaften trotzdem gibt, aufmerksam wahrnehmen. Die Zeichen, mit denen uns unser Herr sagt, ich lasse dich nicht fallen und verlasse dich nicht. Und wenn sich so gar nichts Schönes findet, dann habe ich auch schon mal zu Gott gebetet, schenk mir doch heute eine Freude. Ich sehne mich so sehr danach. Und wenn unser Glaube trotzdem ins Flattern kommt? Petrus schreibt, dass Gottes Macht unseren Glauben bewahren wird. Und wörtlich heißt das, in Schutzhaft nehmen wird. Er stellt Wachen auf, damit uns der Glaube nicht davonläuft. Unser Heil ist im Himmel verwahrt und unser Glaube hier auf der Erde bleibt bewahrt. Ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre, sagt er zu Petrus. Das hat der sich gut gemerkt. Oh ja, Herr Jesus, halte uns fest, wenn uns der Boden unter den Füßen schwankt. Das beten wir in unserer Familie gerade so dringend, weil unsere liebe Schwiegertochter das dritte Mal vom Krebs heimgesucht worden ist. Was hilft uns noch, die Hoffnung festzuhalten? Dicht bei Jesus bleiben, den wir lieb haben, auch wenn wir ihn nicht sehen. Ist das so? Hast du Jesus lieb? Pfleg die Liebe zu Jesus, der für uns gestorben und auferstanden ist. Vivit, er lebt. Das schreiben wir wie Frau Luther über die Tür von unserem Lebenshaus. Das schreiben wir uns in Herz und Sinn. Und das nehmen wir von Ostern mit. Es lässt uns in den Lebensstürmen bestehen. Amen.